Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Marc Weinstock.
Hallo, Herr Gasdorf.
Ja, Marc Weinstock ist der geschäftsführende Gesellschafter der BIG Baugruppe. Aus Kiel eigentlich?
Ja, richtig.
Wir sind aber heute auf Sylt und wollen vor allem über den Dünenpark sprechen. Jetzt haben wir uns vor über 4 Jahren getroffen.
Mhm, richtig.
Damals war es noch gar nicht losgegangen, jetzt waren wir immer auf der Baustelle und man sieht einiges. Vielleicht können Sie ein bisschen was erstmal für den, der es noch nicht kennt, zum Dünenpark erzählen.
Also der Dünenpark ist ein Konversionsprojekt, das ist vielen bekannt noch als alte Marineversorgungsschule in List auf Sylt. 18 Hektar Grundstück, von uns erworben Ende 2018. Und ein Projekt, in dem ungefähr 300 Wohnungen für Sylter entstehen und 62 Häuser, die als Ferienhäuser genutzt werden können.
Also ein wirklich, kann man sagen, ohne Übertreibung, das größte Projekt aktuell auf der Insel.
Ja.
Jetzt haben Sie 2018 das Grundstück gekauft. Mhm. War dann erstmal nicht so einfach, oder, bis es losging? Also mit dem, sagen wir mal, bis der erste Spatenstich war, was ist da so passiert zwischendurch?
Der erste Spatenstich war, glaube ich, 2021 haben wir uns gesehen, nicht?
Genau.
Dazu, ja. Ja, was ist passiert? Wir haben das Grundstück, wenn man ehrlich ist, im Dezember 2018 gekauft. Also die ganze Planung und so ging los 2019. Und dann war der Planungsprozess nicht ganz unkompliziert, weil wir eben überhaupt mal Baurecht erwirken mussten für so viele Dauerwohnungen auf Sylt. Früher war das ja so, dass der Dauerwohnraum überwiegend in Westerland entstehen sollte. Und dann hat man festgestellt, dass die Flächen in Westerland gar nicht ausreichen, um die Wohnungen aufzunehmen, die benötigt werden. Es gibt eine Studie, auf der der Bedarf bis 2030 auf ungefähr 2500 Wohnungen beziffert wird. Und davon hätte nur ein Bruchteil in Westerland entstehen können. Und daraufhin gab es die Überlegung, auch des Landes Schleswig-Holsteins, die Wohnungen überall dort zu bauen, wo überhaupt Fläche verfügbar ist. Also auch im Süden der Insel, in Hörnum und wo wir jetzt hier gerade sind, in List auf Sylt. Und hier in List entstehen allein in unserem Projekt etwa 300 Dauerwohnungen für Insulaner. Und das war am Ende schon eine relativ schwierige Geschichte, die Abstimmung zwischen den Gemeinden und dem Land hinzubekommen.
So, jetzt muss man das aber auch erklären. Das sind 300 Dauerwohnungen, Sie sagten das schon, für Insulaner. Mhm. Die ja aber, wo Sie ja auch wieder unterschiedliche Modelle haben. Also wir waren ja vorhin in dem Altbestand.
Genau.
Und da ist ja was eigentlich wirklich selten und was wirklich gut ist. Also was machen Sie da? Wer kann da einziehen?
Von den Insulanern? Also Wohnung für Insulaner bedeutet Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt wirklich auf der Insel haben. Also wirklich dort haben und nicht nur sagen, ich bin jedes Wochenende da. Also überwiegend Leute, die eben auch als Arbeitskräfte auf der Insel zur Verfügung stehen, die sich im Gemeinwesen engagieren, die in Vereinen mitmachen. Das ist ja das, was benötigt wird. Und für diese Leute schaffen wir eben diese 300 Wohnungen und in ganz unterschiedlichen Wohnformen. Also wir machen Geschosswohnungsbau, wir machen Reihenhäuser, es entstehen Einzelhäuser, Doppelhäuser. Dann entstehen geförderte Wohnungen, also gemäß der Landesförderung erster und dritter Förderweg. Bedeutet, die Leute können bei uns wohnen für Mieten zwischen 6,50 Euro und 8,50 Euro. Das ist für die Insel wirklich günstig. Und das haben Sie eben angesprochen, teilweise im Bestand. Also wir haben einen Teil der Bestandsgebäude aufgearbeitet und teilweise ist das eben normaler Neubau.
Und das war dann eine Auflage, dass Sie die, oder haben Sie, fanden Sie die Gebäude so schön, haben gesagt, die erhalten wir einfach mal?
Ah, wenn Sie eine Konversion machen, Herr Gasdorf, müssen Sie ja irgendwie auch das alte Gelände so ein bisschen wieder in Erinnerung rufen. Und deswegen bleiben eben so ein paar Gebäude erhalten. Das sind die ehemaligen Mannschaftsgebäude, die jetzt im Umgangsjargon 5 Schwestern bezeichnet werden. Das ist das riesengroße alte Stabsgebäude, auf das man schaut, wenn man auf das Gelände kommt, in dem dann künftig auch die Kita beherbergt wird. Das ist vorne das alte Pförtnerhäuschen. Weil Sie müssen ja irgendwie auch das Gefühl haben, das ist ein historischer Ort und den erleben Sie.
Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, 2018 im Dezember dieses riesige 18 Hektar Grundstück zu kaufen?
Wir sind als Unternehmensgruppe ziemlich spezialisiert auf die Konversion von schwierigen Standorten, also industriell und vor allem militärisch vorgenutzte Gelände. Das macht nicht jeder, weil sie haben im Boden mitunter mal die ein oder andere Überraschung. Wir können das, wir wurden angesprochen, ob wir Interesse hatten, und dann habe ich mir das Gelände angeschaut und ehrlicherweise von dem ersten Termin mit dem Verkäufern bis zu dem Notartermin sind exakt 3 Wochen vergangen und am 23.12.2018 haben wir unterschrieben.
Und haben Sie das, seitdem Sie sozusagen jetzt mit dem Projekt betraut sind, haben Sie das irgendwann mal bereut oder war Ihnen das von Anfang an klar, dass das wirklich so eine, ja, ist wirklich eine Herausforderung, so ein Projekt zu wuppen?
Also das ist ja bei jeder Projektentwicklung in Deutschland so. Planungsrecht in Deutschland ist inzwischen schwierig geworden. Sie haben immer Leute, die das alles doof finden. Sie haben es immer mit relativ schwergängigen Genehmigungsprozederes zu tun. Die Corona-Zeit hat das Ganze noch mal schwieriger gemacht. Also es war zum Teil wahnsinnig schwierig, in den Bauämtern Leute zu erreichen. Und das ist aber eigentlich normales Tagesgeschäft für einen Projektentwickler. Also wenn ich das nicht könnte, würde ich den Job aufgeben müssen. Also nein, ich habe es nicht bereut, aber die Herausforderungen waren hier auch sicherlich zum Teil noch größer als woanders.
Und Sie haben da jetzt einen, wie läuft das ab? Also haben Sie da einen Generalunternehmer drauf oder wie machen Sie das vom Bau her? Wie ist das geregelt?
Also wir haben ja zuerst einen Architekturwettbewerb gemacht und haben überlegt, wie gestalten wir das gesamte Gelände? Wo kommt Insulanerwohnen hin? Wo kommen Ferienhäuser hin? Wo verteilt man auch welche Einheiten? Also wo ist Geschosswohnungsbau und so weiter und so fort? Dann haben wir Architekten mit der Ausarbeitung, der Gestaltung beauftragt. Wir haben Freilandplaner beauftragt, zu sagen, wie sieht das Gelände hinterher aus? Und dann haben wir für einzelne Projekte oder Teilprojekte uns zum Teil GUs gesucht. Zum Teil gehen wir in die Einzelvergabe. Das ist ganz unterschiedlich.
Und bei den, wir haben uns ja sehr lange die Baustelle auch angeschaut, um alles mal so ein bisschen kennenzulernen. Wir waren dann auch in den Cliffhäusern, ja, seit kurzem vermarktet werden. Und das ist ja auch wieder interessant, also das sind, die kann ich mir kaufen, aber nur auch wieder als Insulaner, oder wie war das jetzt bei dem Produkt?
Also genutzt werden müssen sie ausschließlich von Insulanern, das heißt, sie können kaufen und dann stehen sie vor der Wahl, wollen sie vermieten, dann müssen sie an einen Insulaner vermieten oder wollen sie die selber bewohnen, dann müssten sie Insulaner werden.
Ah ja, so ist ja auch spannend. So, und das will ich alles mal den Hörern zu erklären, dann gibt es auch noch diese wunderbaren Ferienhäuser. Da sind ja sozusagen, da bauen Sie auch gerade schon die ersten, haben wir gerade gesehen.
Genau. Wir machen 10 Musterhäuser derzeit, damit die Leute sich auch vorstellen können, wie sieht die Architektur aus. Denn das muss man eben auch dazu sagen. Wir wollten schon in der Tradition der alten Friesenhäuser bleiben. Das heißt, das sind redgedeckte Häuser allesamt. Die sind alle mit Klinker verschalt. Aber wenn Sie so ein Friesenhaus von draußen sehen, sieht das natürlich unglaublich heimelig aus. Wenn Sie drin sind, sagen Sie mitunter auch, oh, das ist ein bisschen dunkel. Die Decken sind ein bisschen niedrig und das kommt natürlich daher, dass ja auf Sylt ganz viel einfach immer in Lücken gebaut wird. Das heißt, da ist eine Baulücke und sie bauen ein neues Haus rein. Dafür wird kein Bebauungsplan gemacht, sondern dann sagt man ihnen, sie bauen, der Fachmann sagt nach Paragraph 144 Baugesetzbuch, das heißt, man orientiert sich an der Nachbarschaftsbebauung. Bedeutet im umgangssprachlichen Jargon, sie bauen so, wie das Haus links und rechts aussieht und damit bauen sie immer das gleiche Haus. Und unsere Idee war es, am Ende ein Friesenhaus auch mal ein bisschen moderner zu interpretieren, mehr Licht reinzulassen, mehr Glas zu machen, ein bisschen höhere Decken, insgesamt auch ein bisschen größere Zimmer. Wenn Sie auf Sylt schon mal ein Ferienhaus gemietet haben, sind Sie mitunter überrascht, in was für Räumlichkeiten dann 2 Personen untergebracht werden. Und wir wollten schon, dass Sie ein ordentliches, großes Schlafzimmer haben, mit einem Bad dazu, und so sind diese Häuser dann entstanden.
Aber gibt es denn auch, also ganz oft ist es ja auch so, dass sie quasi die Schlafzimmer im Souterrain haben.
Das haben Sie nett formuliert, ja.
Ja, ich meine nur, aber das heißt, habe ich dann hier auch Schlafzimmer im Erdgeschoss oder ersten Stockbereich sozusagen bei den Häusern, ja.
Anders gesprochen, Sie haben bei uns keine Schlafzimmer im Souterrain.
Okay, weil das ist ja eben genau das, was Sie auch, genau. Also was man eben auf Sylt oft erlebt, dass
ja, die, genau.
Da wird ja, ich sage mal, immer jeder Quadratmeter sozusagen ausgenutzt.
Genau.
Jetzt haben Sie da noch ein interessantes Gebäude auf dem Gelände, was wir uns gerade angeschaut haben. Sie haben eine ehemalige Schwimmhalle mit einer interessanten Geschichte.
Genau, da ist die, also in diesem großen Gebäude hinter dem Stabsgebäude befindet sich die alte Schwimmhalle, 1938 gebaut. In der einen Hälfte des Gebäudes finden Sie die Schwimmhalle und in der anderen Hälfte, wir nennen das Aula, eigentlich eine Mehrzweckhalle oder Versammlungshalle. Und dieses Gebäude wollen wir erhalten. Und wir haben eben auch zugesagt der Gemeinde, dass wir den Erhalt und die Sanierung mit 4 Millionen, zuzüglich 1 Million Fördermitteln unterstützen. Und wir sind bereit, das Gebäude eben an die Gemeinden zu verkaufen oder zu verpachten.
Das ist schon mal, da kommen Sie denen ja schon mal ein Stück weit auch entgegen.
Finde ich schon, ja.
Ja, und jetzt aber die Gemeinden selber haben da noch keinen Plan für sozusagen entwickelt.
Die Gemeinden müssen jetzt für sich entscheiden. Das ist ja dann am Ende nicht nur eine Liste-Angelegenheit, sondern es betrifft ja alle Gemeinden. Hintergrund bei dieser Schwimmhalle ist, das ist das einzige Süßwasserschwimmbad auf Sylt. Und da lernen die Kinder auf Sylt schwimmen. Und der Unterschied ist, wenn sie im Süßwasser schwimmen oder im Salzwasser schwimmen lernen, sie haben im Salzwasser einen ganz anderen Auftrieb. Das heißt, wenn sie im Salzwasser schwimmen lernen würden und sie wären das erste Mal im Süßwasser, würden sie wahrscheinlich untergehen wie ein Stein. Deswegen hat dieses Schwimmbad schon für die Kinder und für den Schwimmunterricht auf Sylt, wir sind ja im Sportland Schleswig-Holstein hier, eine relativ hohe Bedeutung und muss eigentlich auch wieder saniert werden, damit wir überhaupt für Schul- und Vereinssport eine Süßwasserschwimmhalle haben.
Okay, also das wird jetzt aber erstmal noch, das dauert noch vielleicht einen Moment und dann, Sie haben ja Ihr Commitment gemacht, was Sie eben sozusagen sagten für das Projekt.
Wir haben mehr gemacht. Wir sind jetzt schon in vorbereitenden Untersuchungen, dass wir uns die Bausubstanz anschauen, dass wir jetzt auch einen Plan gemacht haben, was muss erneuert werden, also insbesondere im Bereich der Haustechnik. Wir stimmen derzeit mit dem Kreis als Genehmigungsbehörde ab, was für Auflagen vom Kreis kommen, damit wir das Schwimmbad wieder in Betrieb nehmen. Denn das Fatale ist ja, dass der Kreis irgendwann mal unterwegs entschieden hat, dass diese Schwimmhalle gar nicht genehmigt ist. Das ist natürlich bei allen militärischen Gebäuden so, dass die nicht genehmigt sind. Jahrelang hat das aber keiner gemerkt. Und so wurde jahrelang Schwimmunterricht hier gegeben in einem nicht genehmigten Gebäude.
Das geht natürlich gar nicht.
Das geht natürlich gar nicht. Und nachdem was rauskam, wurde der Schwimmunterricht untersagt. Und seitdem ringen wir also um eine Betriebsgenehmigung, die wir allerdings erst nach der Sanierung bekommen. Also insofern drängt es auch ein bisschen mit der Sanierung der Schwimmhalle.
Und die wird ja auch ein wenig dauern. Jetzt hatten Sie mir vorhin schon erzählt, Sie sind mit dem Fortgang der Bauarbeiten zufrieden?
Ja.
Gut im Zeitplan, also was Sie sich vorgenommen haben für die Gebäude?
Also der Planungsprozess hat ein bisschen länger gedauert als geplant und vielleicht auch gehofft. Der Baufortschritt ist ziemlich gut, Sie haben das eben gesehen. Wir haben innerhalb von 2 Jahren ja diese Cliffhäuser aus dem Boden gestampft. Wir haben die größte Tiefgarage auf ganz Sylt gebaut mit 200 Meter Länge und 100 und ich glaube 73 Stellplätzen sind das. Das ist schon ein beeindruckendes Bauwerk, wenn man da drin ist. Und insofern finde ich, dass der Baufortschritt unglaublich schnell voranschreitet.
Und jetzt natürlich auch nochmal eine spannende Frage. Wann ziehen denn und wo ziehen denn wohl die ersten Bewohner ein in dem Dünenpark sozusagen?
Also als erstes werden ja fertig die geförderten und preisgedämpften Wohnungen in den Schwestern. Wir planen, dass 3 der 5 Gebäude im ersten Quartal 24 fertiggestellt werden. Also wir werden nach der Sommerpause jetzt auch uns mit der Gemeinde zusammensetzen und sagen, an wen wollen wir vermieten. Die Gemeinde hat ein Vorschlagsrecht, so wie auch beim Verkauf der Reihenhäuser und kann dann am Ende entscheiden, wer in diese Wohnung einzieht.
Und ich denke mal, auch wenn Sie da noch nicht angefangen haben, aber ich denke auch mal dort wird die Nachfrage natürlich groß sein, nicht? Weil,
ja.
Und Sie hatten ja auch, da hatten wir auch vorhin schon drüber gesprochen, auch bei den Reihenhäusern, wo Sie ja schon 24 sozusagen haben, das ist ja auch, die sind verkauft?
Wir haben insgesamt ja 39 Reihenhäuser geplant, im ersten Bauabschnitt 24, die sind bisher jetzt alle vergeben. Der zweite Bauabschnitt entsteht dann, wenn wir die Kita im Stabsgebäude fertig haben. Dann ziehen nämlich die Kinder aus der heutigen Kita in die neue Kita um. Dann reißen wir die alte Kita ab und bauen dort dann die nächsten Reihenhäuser. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir da mit dem Bau anfangen können.
Genau, und dann, das heißt, was ist sozusagen, wann wird alles fertig sein? Haben Sie da schon so einen Punkt, wann ist alles fertig dort? Sehen wir noch so ein paar Baugrundstücke, wo man noch Einfamilienhäuser bauen kann oder auch eine Doppelhaushälfte?
Also der Dauerwohnraum wird fertig sein, ich lehne mich da mal weit aus dem Fenster, irgendwann im Jahre 2025. Dann stehen dort aber auch 300 Wohnungen. So, dann sind wir ja im Moment dabei, die Musterhäuser zu bauen im Ferienpark. Und dann werden wir sukzessive eben auch nach Vertriebsstand diese Ferienhäuser weiterbauen. Und ich denke mal, das wird 25, spätestens 26 werden.
Okay, also noch, da haben Sie noch einiges vor. Jetzt frage ich in meinem Podcast natürlich auch immer, weil es der Sylt-Podcast ist sozusagen, hatten Sie persönlich denn, bevor man Ihnen dann dieses Grundstück angeboten hat, irgendeinen großen Bezug zu Sylt? Also sind Sie immer hergefahren oder haben Sie hier ein Domizil oder eh schon gebaut?
Weder noch. Ich war, glaube ich, einmal so im Alter von 25 auf Sylt. War auch nicht in List. Fand das so, dass ich gesagt habe, ich glaube, da bin ich zu bodenständig für, um das nett zu formulieren, um hier Urlaub zu machen. Und als wir dann angesprochen wurden, kam ich nach List. Und List ist, finde ich, schon auch anders als der Rest der Insel. List ist viel bodenständiger. Die Gastronomie ist ein bisschen anders. Die Menschen sind ein bisschen anders. Sie haben hier auch in der Hochsaison relativ viele freie Flächen. Also wenn Sie beispielsweise an den Ellenbogen gehen mit Hund, sind Sie dort fast für sich alleine. Und insofern ist das so eigentlich der Bereich, den ich heute sehr charmant finde. Aber nein, ich hatte vorher keinen Bezug. Ich komme ehrlicherweise auch von der Ostsee. Und fand die Nordsee, weil das Wasser mal da ist und mal nicht da ist, immer nicht ganz so spannend wie die Ostsee.
Genau, das würde mich jetzt mal interessieren, weil wir haben schon gesagt, die BIG ist ja sozusagen, habe ich das jetzt richtig, ist der Hauptstandort Kiel. Erzählen Sie ein bisschen was zu dem Unternehmen, würde mich interessieren.
Ja, die BIG-Bau-Unternehmensgruppe gibt es seit den 40er Jahren des Vorjahrhunderts. Ist im Prinzip gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, um Wohnraum zu schaffen. Das hat die BIG seitdem lange und sehr erfolgreich gemacht. Dann kam in den 70er Jahren dazu, als so dieses Thema Städtebauförderung in Deutschland präsent wurde, mit der BIG Städtebau, ein Stadtentwicklungsunternehmen. Und heute sind wir in den drei Sparten tätig, Flächen- und Projektentwicklung. Also wir kaufen Grundstücke und machen Bauland daraus. Wir bauen selber Häuser, Coworking Spaces, Gastronomie, Wohnung, und wir haben eine eigene Sparte, in der wir uns mit Infrastruktur beschäftigen. Also wir machen ja auch die Wärme- und Stromversorgung für den Dünenpark selber. Wir legen selber Glasfaser rein. Also das ist heute eine ganz vielfältige Gruppe geworden.
Und wie viele Mitarbeiter haben Sie?
Ungefähr 250.
Und weitere Standorte außer Kiel? Also, oder ist es?
Wir sind in Hamburg, in Berlin, in Perleberg, in Güstrow. Also ich glaube, wir haben insgesamt 9 Standorte. Wir expandieren gerade weiter nach Niedersachsen. Also das wandelt sich eigentlich ständig.
Und sind Sie denn, was sind Sie von Haus aus?
Kaufmann. Promovierter Steuerrechtler.
Und wie kamen Sie jetzt zu dem Unternehmen? Also wie kam das bei Ihnen, dass Sie sozusagen zu BIG kamen?
Ich war vorher Vorstandsvorsitzender der Immobilientochter der HSH Nordbank. Und die BIG war ja mal eine Beteiligung der Provinzial und der HSH Nordbank. Und dadurch kannte ich die BIG. Und als die HSH dann im Zuge der Umstrukturierung ihre Beteiligung verkaufen musste, habe ich die Beteiligung an der BIG erworben. Das war 2011. Und seitdem bin ich geschäftsführender Gesellschafter der BIG.
Sehr auch spannend. Und Sie haben ja wirklich auch richtig Spaß an Immobilien. Mhm. Und wir haben uns vorhin auch darüber unterhalten, das ist jetzt ein ganz anderes Feld. Sie haben eben ganz kurz schon mal das Wort Gastronomie gesagt. Ja. Sie haben, also da haben Sie jetzt auch sozusagen in Kiel, haben Sie was, erzählen Sie kurz, was Sie da für ein schönes Objekt haben und was Sie da machen.
Darf ich jetzt meinen Werbeblock hier schalten?
Ja, also das ist ja für die Leute interessant, okay, also, was Sie da machen.
Also ich wohne ja privat selber in Kiel-Suxdorf am Nord-Ostsee-Kanal und ungefähr 200 Meter von meinem Haus entfernt stand früher schon immer so eine alte Ruine. Das war das ehemalige Restaurant Margaretenthal. Margaretenthal hat eine sehr bewegte Geschichte, ist in, glaube ich, 1895 gebaut worden und war die Kantine für die Arbeiter, die den Nordostseekanal gegraben haben. Brannte 1924 ab, wurde 1925 wieder aufgebaut und eröffnet und stand dann, bevor wir das gekauft haben, das war 2018, ungefähr 20 Jahre leer. Und das Gebäude hat eine einmalige Lage direkt am Nordostseekanal mit freiem Blick. Und als Projektentwickler, ich bin dort jeden Tag dran vorbeigekommen, habe ich irgendwann gesagt, das Gebäude müssen wir kaufen und herrichten und dann verpachten wir es. Und dann kam Corona und dann hatten wir das Gebäude gekauft und entwickelt und fanden aber keinen Betreiber. Und dann haben wir kurzerhand selber eine Betriebsgesellschaft gegründet und betreiben seitdem Margaretenthal. Inzwischen auch mit großem Erfolg.
Das heißt, Sie sind jetzt also auch Gastronom?
Wenn nichts wird, wird.
Ne? Nee, weil das heißt, früher. Sie sind Geschäftsführer noch?
Stimmt, ja.
Und bringen sich da also mit ein, mit Personal und allem dran?
Ich bringe mich da selber mit ein. Ich habe in der Zeit, in der wir Corona hatten, konnten Sie als Projektentwickler nicht wirklich tätig werden. Habe ich zusammen mit meinem Kollegen Jakob Reuninger die Weinkarte gemacht, habe das Konzept für das Essen entwickelt und bin sehr stolz, dass man heute noch unsere Handschrift da sieht.
Jetzt müssen wir natürlich auch immer verraten, wie die Küche ausgerichtet ist, also wenn wir schon darüber sprechen.
Schleswig-Holsteinisch, sehr regional und damit dann eben auch sehr saisonal. Und wir bringen immer wieder mal so Essen, die man von den Großeltern noch kennt. Also Fliederbeersuppe zum Beispiel, kennt ja heute kaum noch jemand, kannte ich von meiner Großmutter und war ein Riesenrenner. Also als wir eröffnet haben, haben wir Fliederbeersuppe gemacht. Allein wegen der Fliederbeersuppe kamen Gäste zu uns ins Lokal.
Interessant. Und so Koch haben Sie, feste Mannschaft haben Sie, aber man hat ja auch da immer, ist es eigentlich witzig, also auch in der Gastronomie haben Sie auch dauernd wieder neue Überraschungen und Herausforderungen. Ja. Wie beim Bau eigentlich ist das, oder?
Sie haben in der Gastronomie, glaube ich, mehr Herausforderungen mit dem Personal. Das ist ein bisschen sprunghafter. Und da haben wir auch anderthalb Jahre relativ hart gekämpft, bis wir uns einen Namen gemacht haben. Und wir haben jetzt mit Jan Horstmann, einen Küchenchef, der seinerzeit zum Beispiel Feinheimisch mitbegründet hat, also der genau dieses Konzept auch vertritt, das wir haben. Und seitdem haben wir eigentlich eine relativ konstante Mannschaft, arbeiten viel mit festem Personal, zahlen auch gute Löhne, ist einfach alles teurer geworden, haben eine ziemlich kleine Karte, aber das Konzept wird toll angenommen und das ist eine gute Mischung aus einer tollen Location und am Ende einer sehr guten regionalen Küche zu, wie ich finde, immer noch bezahlbaren Preisen.
Und dann natürlich wahrscheinlich auch eine schöne Terrasse, weil Sie sagten direkt am Nord-Ostsee-Kanal.
Selbstverständlich. Wir haben so ungefähr 100 Plätze draußen und haben immer wieder Schiffe, die vorbeikommen. Das ist jetzt im Podcast schwer zu zeigen, aber ja. Wir hatten jetzt die Europa, also ein Kreuzfahrtschiff, die sind vor 3 Tagen vorbeigefahren. Und da hat man schon das Gefühl, dass die dann direkt so vor der Terrasse einmal lang schwimmen.
Ich wollte gerade sagen, ne, weil das ist dann auch ein Riesen, ist auch ein großes Schiff und dann, ja, genau. Und dann der Kanal dazu. Also das heißt, da gehen Sie auch in der Gastronomie. Aber ich weiß, dass Sie sich auch im Sportbereich engagieren.
Stimmt, ja.
Sonnenbrille eben auch wieder drauf, da steht's drauf, ne? Also,
ach so, ja.
Ja, da steht's drauf. Da müssen wir auch noch mal ganz kurz sagen, das ist, was da Ihre Leidenschaft ist.
Na, ich bin selber Handballer und bin seit langem Sponsor und Gesellschafter beim THW Kiel und seit 2019 Aufsichtsratsvorsitzender. Und das ist so ein völlig anderes Geschäft als Gastronomie oder Immobilienprojektentwicklung, aber macht viel Spaß und ist ehrenamtlich und ist in Kiel natürlich auch schon von einer gewissen Bedeutung. Und wir versuchen eben auch, die Mannschaft sportlich und wirtschaftlich gut auszurichten. Aber wir selber als Sponsor machen zum Beispiel so die Einlaufkits. Bedeutet, Kinder können sich bewerben, also aus Handball, Fußball und sonstigen Mannschaften und laufen dann eben mit der Mannschaft ein, werden abgeklatscht. Und wir versuchen damit eben, Kinder frühzeitig für den Sport zu bewegen und am Ende sind das natürlich eben auch die Fans, die wir dann morgen haben.
Und der THW ist ja Kult, kann man sagen, oder?
Der THW ist Kult.
Also das ist ja wirklich, muss ich sagen, also wenn man das, aber wie machen Sie das? Haben Sie eigentlich auch noch Freizeit? Weil wenn Sie machen Immobilien, Gastronomie und dieses Ehrenamt dann dazu, ist es?
Ja, habe ich auch noch.
Okay.
Ich gehe tauchen, ich fahre Motorrad. Aber man muss, glaube ich, auch die Arbeit mit viel Leidenschaft machen, sonst ist das zu viel. Aber es macht wirklich Spaß. Also sowohl die Immobilienprojektentwicklung ist natürlich schon spannend, weil sie einfach sehen, was sie gestalten. Also sie selber waren ja auf dem Dünenpark, glaube ich, mal, als das so losging.
Mal vorbeigefahren, also gar nicht richtig sozusagen. Das ist ja jetzt sozusagen das erste Mal, dass diese...
Und das war eine Steinwüste, da hatten wir relativ viel abgebrochen. Und jetzt sieht man eben so allmählich, wo entstehen welche Häuser und Gebäude. Man kann sich vorstellen, wo Freiflächen entstehen. Und das ist eben das Spannende, finde ich, an dem Job, dass man echt gestalten kann und man am Ende auch sieht, was man da gemacht hat.
Und wie oft sind Sie selber dort bei dem Projekt? Also gibt es da immer so alle paar Wochen Termin oder...
Immer nach Bedarf. Ich würde mal so sagen, 1 bis 3 Mal pro Monat bin ich dann schon jeweils einen Tag hier.
Oh, das ist aber auch schön.
Das ist schön, ja. Aber tatsächlich glauben die Leute mal, wenn ich sage, ich muss nach Sylt, dass man den ganzen Tag in der Sonne sitzt und Weißwein trinkt. Tatsächlich fahren wir relativ früh immer los, um früh hier zu sein und fahren dann wieder weg und sind dann abends spät zu Hause. Aber das macht trotzdem Spaß. Also es ist schon ein tolles Flair hier auf der Insel. Es macht auch schon Spaß, hier zu arbeiten.
Machen Sie denn auch manchmal mal Urlaub auf Sylt?
Ja.
Ja?
Ja.
Also das heißt, Sie sind richtiger Fan geworden sozusagen, ja. Durch die Sache.
Ja klar, ich bin richtiger Fan und bin immer wieder mal so eine Woche gerne auf Sylt. Weil das eben auch gerade außerhalb der Hauptsaison, finde ich, ein toller Standort ist. Ich finde, dann ist Sylt nicht mehr so voll. Sie können mit dem Hund hier unheimlich viel machen. Das ist schon eine tolle Insel.
Und Sie sind also auch wirklich List-Fan, habe ich eben gemerkt.
Ja.
Da hatte ich letztes Mal schon mal den Thomas Kulin zu Gast. Und der war nämlich auch, der lebt hier sozusagen auch im Zweifels. Und der war auch ganz begeistert. Das heißt, wenn Sie also auch mal privat sind, dann haben Sie auch mal Lust, auch mal Zeit in List zu verbringen.
Ja, weil ich eben so als Stadtentwickler auch anerkennen muss, was hier passiert ist. Also mit dem Abzug der Bundeswehr, das muss man sich einmal vorstellen, ist die Bevölkerung einmal etwa um die Hälfte geschrumpft. So, wenn Sie so Schrumpfungsregionen ansonsten kennen in Deutschland, dann ist es wahnsinnig schwer, Schrumpfungsprozesse wieder aufzuhalten. Und was hier passiert, ist schon eine Wahnsinnsdynamik. Also wir werden irgendwann, wenn der Dünenpark fertig ist, mehr Einwohner haben, als wir zur Zeit der Bundeswehr hatten. Und dann sind diese ganzen inzwischen ja auch ziemlich verfallenen Bundeswehrgebäude abgeräumt. Und Sie haben dann mit List, glaube ich, so hinter Westerland die zweite heimliche Hauptstadt hier. Und das ist sowohl für die Einheimischen, glaube ich, ein Gewinn, als auch für die Touristen. Und sie erreichen natürlich List über die Fähre unheimlich schön. Also ja, ich bin wirklich Fan geworden hier.
Also wir sind gespannt, wie es beim Dünenpark weitergeht. Und wie gesagt, wir haben ja gehört, es dauert gar nicht mehr so lange, bis die ersten Bewohner dort einziehen. Und jetzt müssen wir leider Schluss machen, weil sie müssen zur Fähre.
Genau.
Sie müssen mich heute noch zurück nach Kiel. Genau. Herr Weitschott, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, Herr Gasthoff, mir auch.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.